Ich will anhand einer ganz, ganz faszinierenden biblischen Geschichte euch heute Gedanken mitgeben, die ich glaube, die Gott hat und die wie so göttliche Prinzipien sind, wenn es um neues Land geht. Und neues Land ist jetzt natürlich für alle, die vorhin hier vorne standen, für alle, die ab morgen wieder in die Schule dürfen und müssen. Aber neues Land sind auch Herausforderungen. Das sind Dinge, die vor uns stehen und wo wir wie so ins Ungewisse gehen und wo wir nicht so genau wissen, wird es gut oder wird es schlecht? Und bin ich dem gewachsen oder bin ich dem nicht gewachsen? Das können Herausforderungen sein bei der Arbeit. Das können Herausforderungen sein in der Familie. Das können Lebenssituationen sein, Lebensumstände, Familiensituationen, die sich verändern. Deine Gesundheit, deine Finanzen, deine Beziehungen, vielleicht Begegnungen, die du hast oder haben wirst und denen du am liebsten ausweichen würdest, ganz egal. All das ist neues Land. Also nicht nur ein neues Schuljahr, wo du jetzt denkst, also ich habe weder Kinder, Enkel, noch bin ich selber Lehrer. Also so what? Nein, ich glaube, dass es uns alle betrifft, dieses neue Land, Dinge, die vor uns liegen. Als ich Abitur gemacht habe, so um den Zeitraum rum, habe ich Computer entdeckt. Faszinierend. Liebe Menschen, die ihr jünger seid als ich, wir sind nicht mit Computern aufgewachsen, geschweige denn Smartphone und so Scherze. Und ich habe so ums Abi rum mir einen Computer gekauft und hatte damals ein Computerspiel. Das war damals ja so das Spiel schlechthin. Es hieß Anno 1503. Kennt es jemand? Ja, sehr gut. Die Nachfolger habe ich nie gespielt. Aber Anno 1503. Und in diesem Videospiel, Computerspiel, ging es darum, neues Land zu entdecken, zu besiedeln und einfach zu wachsen in diesem neuen Land. Und es hatte so von diesem Entdeckergeist, von diesem Spirit etwas. Und bevor ich euch jetzt viel darüber erzähle, lasst uns so einen Werbeclip von diesem Videospiel von damals mal angucken.
17. Juni 1503. Heute kam mir wieder unwillkürlich jene Begegnung mit dem alten Seefahrer in den Sinn, die mein Leben auf so eindrückliche Weise geprägt hat. Ich erinnere mich an jedes Wort, als sei es erst gestern geschehen.
Ich wollte hinaus aufs Meer. Als unser Schiff den Hafen verließ, war ich fast fiebrig angesichts der knisternden Spannung, die in der Luft lag. In den folgenden Monaten sah ich uns bereits ferne Gestade anfahren und Gegenden von atemberaubender Schönheit erkunden. Ein lauter Schrei ließ mich eines Tages jäh aus meinen Träumen aufschrecken.
Seeungeheuer!
Was sich da vor unseren Augen im Wasser entfand, war die schrecklichste Kreatur, die ich jemals erblickt habe. Und das Blut gefror in unseren Adern, als das Ungeheuer einen meiner Männer mit sich in die Tiefe riss. Als sei dieses Unglück noch nicht Prüfung genug, suchte uns Tage später ein furchtbares Unwetter heim. Und wir beteten zum Herrgott, dass er uns bald erlösen möge. Als der Sturm Tage und Nächte lang gewütet hatte, übergab er uns endlich wieder ruhigeren Gewässern.
Ja!
Diesmal war der Schrei des Ausgucks eine Erlösung. Endlich waren wir am Ziel.
Heute lächeln wir vielleicht drüber, das war damals, also besser ging's nicht, das war damals hochentwickelte Computerspiele. Also gut, manche denken, was für ein Quatsch, aber dieses Video und dieses Spiel, aber auch dieses Video zeigt etwas von diesem neuen Land. Wenn man dahin, in dem Fall segelt, dann hat es etwas von Abenteuerlust, aber es kann auch Angst machen, wenn man dieses Seeungeheuer denken, was da war. Und so ticken wir auch ganz unterschiedlich. Wenn Herausforderungen auf uns zukommen, wenn Neues vor uns steht und wir nicht genau wissen, wie das wird. Der eine ist der Abenteuerlustige und sagt, das sind die, die sich vorhin beim Bungee-Jumping wahrscheinlich auch gemeldet haben oder so. Die sagen, ich gehe da voller Lust rein. Und andere sind eher zurückhaltend und ängstlich. Und es ist nicht das eine besser als das andere. Aber wir gehen ganz unterschiedlich mit Herausforderungen um. Und wenn du heute Morgen, nochmal, wenn du heute Morgen mit Schule nichts am Hut hast, ja, alles gut, weil selbst wenn du heute Morgen andere Herausforderungen hast, bist du genau richtig. Und wenn du nicht mal Herausforderungen hast und sagst, hey, mein Leben ist gerade total entspannt, dann glaube ich dir kein Wort. Ich habe es gestern beim K5-Leitertraining gesagt, wir können uns doch nur entspannen, weil wir auch angespannt sind. Natürlich ist angespannt sein nicht so schön wie entspannt zu sein, aber was soll ich denn entspannen, wenn nichts angespannt ist. Und unser Leben bewegt sich immer in so einem Kreislauf aus Ruhe, Herausforderungen und Aktion, wo wir auf diese Herausforderung reagieren. Und okay, vielleicht sagst du trotzdem, Mensch, mein Leben ist gerade ruhige Gewässer und so. Aber dann sage ich dir, dann bist du vielleicht so in diesem Bereich der Ruhe. Aber die Herausforderung wird kommen, egal welcher Art. Weil unser Leben wird nicht einfach immer nur ganz entspannt sein, sondern es wird immer in diesem Kreislauf sein. Und die sind nicht alle gleich lang und nicht gleich groß, das ist klar. Aber wir werden immer Ruhe, Herausforderungen, Aktion auf diese Herausforderungen hin in unserem Leben haben. Und deswegen gibt es eine große Lüge, die wir im Blick auf unsere Lebensgestaltung und im Blick auf Herausforderungen und Neues und so weiter, der wir leicht aufsitzen. Ich habe sie mal mit diesen Affen gekennzeichnet, weil sie affig ist. Das ist diese Work-Life-Balance, wo wir glauben, wir schaffen einmal einen Zustand, in dem es alles so ganz in Balance. Ich habe den Vergleich schon mal gebracht, wenn wir unsere Herztöne aufzeichnen, ist diese Linie eine ganz schlechte. Wenn wir unsere Herztöne aufzeichnen, ist so eine Linie wesentlich besser. Mit den Höhen und mit den Tiefen und wo unser Herz schlägt, während die hier sehr entspannt ist. Es gibt nicht diese Phase, wo wir sagen, oder diese Tricks oder Methoden oder was auch immer, wo wir sagen, jetzt ist mein Leben tiefenentspannt für immer, alles ist so bunt. Ich sage das deswegen so drastisch, weil manche wirklich dem hinterher hecheln und sich fragen, was ist los, dass ich das nicht erreiche? Die Gefahr ist natürlich zu sagen, ja gut, ich kann eh nie eine Balance kriegen, also lebe ich halt einfach mal wild drauf los. Das ist natürlich die andere Seite vom Pferd runtergefallen. Aber ich möchte dir heute Morgen sozusagen deine Unruhe ein Stückchen nehmen, die du vielleicht hast, wenn du sagst, ich habe nicht diese Balance. Die wird es auch nicht geben. Es wird eine Ruhe geben, phasenweise, aber dann kommt wieder was anderes. Und es ist gut, wenn dein Leben so geht, weil dann schlägt dein Herz. Und heute Morgen wollen wir uns anhand einer Geschichte anschauen, wie gehen wir mit Herausforderungen um, wie gehen wir damit um, wenn Neues auf uns einbricht manchmal oder vor uns steht. In Form, eben in der Schule, in Lebenssituationen, am Arbeitsplatz, mit neuen Konstellationen, mit unserer Gesundheit, mit Finanzen, mit Begegnung, mit zwischenmenschlich, mit allem drum und dran. Und ich möchte euch das anhand einer Geschichte aus dem Alten Testament, dem ersten Teil der Bibel, deutlich machen. Das Volk Israel, Gottes auserwählte Volk, auserwähltes Volk ist über Generationen in der Sklaverei in Ägypten. Und dann kommt dieser eine Tag nach generationenlanger Sklaverei, nach 10 Plagen, die Gott über Ägypten geschickt hat und dem Passafest, dass das Volk, das Hunderttausende aus Ägypten ausziehen in das verheißene Land. Mit 40 Jahren Wüste dazwischen. Ich bin im Sommer 40 geworden. Jetzt bin ich raus aus der Wüste. Ja, also ich habe so gedacht, krass, als ob mein ganzes Leben in der Wüste gewesen wäre. So lange war diese blöde Wüstenwanderung. Müsst ihr euch mal vorstellen. Also manche von euch haben die 40 knapp überschritten. Manche von euch schon länger, manche von euch haben sie noch lange vor sich. Ja? Aber 40 Jahre in der Wüste. Und dann stehst du vor diesem verheißenen Land, das Gott dem Volk Israel an Abraham Jahrhunderte davor verheißen hat. Und diese Verheißung übrigens, ihr Lieben, die ist bis heute nicht aufgehoben. Die Verheißung, dass dieses Land Israel gehört, dem Volk Gottes, ist bis heute nicht aufgehoben. Dieses Land ist Israel verheißen. Das Blöde war nur, da hat schon jemand drin gewohnt. Also hatten die alle mächtig Schiss und wussten nicht, was sollen wir jetzt machen. Und Israel hatte einen neuen Anführer, Josua. Mose durfte nicht in dieses neue gelobte Land, aber Josua war sein Nachfolger. Noch nicht vom Volk akzeptiert als solcher, aber Gott hat ihn als Anführer gesetzt. Und er sagt ihm in dieser Situation, wo sie, bevor sie in das neue Land gehen und das natürlich nicht ganz so einfach, hallo, wir sind die neuen Nachbarn, sondern mit Donner und so weiter. Und Josua sich gefragt hat, wie soll das alles gehen? Sagt Gott zu Josua, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Das sagt Gott Josua und er erfüllt diese Verheißung, diesen Zuspruch, erfüllt er mit dieser faszinierenden Geschichte, die ihr in Josua 3 nachlesen könnt. Es werden nämlich die Priester beauftragt, die Bundeslade zu tragen. Und die Bundeslade, in der befanden sich die 10 Gebote, klar, in der befand sich Gott. Die Menschen dachten, also ist natürlich nicht Gott eingesperrt, aber seine Gegenwart. Es gab den Tempel ja noch nicht. Das Allerheiligste war diese Gegenwart Gottes durch diese Bundeslade symbolisiert. Und Gott sagt zu Josua: Pass auf, ihr werdet erstmal euch reinigen, euch heiligen, indem ihr euch wascht, indem ihr betet. Und dann werden die Priester diese Bundeslade nehmen und sie werden genau 1000 Meter vor dem Volk lang gehen und dann werden sie mit ihren Füßen in den Jordan steigen. Und jetzt steht dort in Josua 3, dass der Jordan über die Ufer trat damals, weil Hochwasser war. Und jetzt stellt euch nochmal vor, ihr wärt so ein Priester und ihr hättet diesen Job, ihr müsstet Gottes Gegenwart tragen, also so riesig war das Ding nicht, das waren ein paar, die hatten echt die Karte gezogen, aller Karten, weil jetzt stellt euch vor, ihr müsst in diesen Jordan, in diesen reißenden Fluss mit dieser Bundeslade und ihr wisst, ey, wenn die weggespült wird oder wenn da was passiert, dann ist es aus mit mir. Was? Boah, die müssen die Hosen gestrichen voll gehabt haben. Später in der Bibel lesen wir das, eine sehr verrückte Geschichte, dass einer, Usa hieß der Mann, die Bundeslade beim Transport, beim Rücktransport berührt hat und auf der Stelle starb. Gut, das wussten die damals noch nicht, aber sie hatten wahrscheinlich eine Ahnung davon, was passieren kann. Und Gott sagt, ihr geht in den Jordan rein und wenn eure Füße, eure Sohlen bedeckt sind mit dem Wasser, dann werde ich das Wasser stauen, es wird wie eine Wand stehen und alles wird abfließen und das ganze Volk kann trockenen Fußes in das neue Land. Ich weiß nicht, welche Herausforderungen du hast, aber das ist eine große. Und Gott sagt, wenn die Priester mit der Bundeslade im Wasser stehen, dann staue ich das Wasser, aber sie müssen dort stehen. Und es geschieht so. Das Volk geht über den Jordan. Der zündet langsam, vielleicht später erst bei manchen. Sie gehen durch den Jordan hindurch in dieses neue Land. Aber erst, als die Füße nass waren, erst, als die Priester sich in diesen Jordan, der so reißend war und sie nicht wissen konnten, was wird passieren, hineingestellt haben. Und jetzt möchte ich, dass du vielleicht deine Herausforderungen, die du hast, gedanklich dabei hast oder dass sie dir eh im Kopf rumgehen. Und ich möchte dir drei Gedanken, eigentlich drei Aufforderungen mitgeben, die uns diese Geschichte geben, wie wir mit Herausforderungen, mit Neuem, mit Unbekanntem, mit ungewissen Dingen umgehen können. Die Sommerferien sind vorbei. Ich darf euch wieder ein bisschen herausfordern, okay? Also so das ruhige Urlaub und so war mal. Jetzt geht's wieder richtig los, okay? Diese drei Herausforderungen sind nämlich erstens, erinnere dich, zweitens, bereite dich vor und drittens, entscheide dich. Das sind die drei Aufforderungen, die wir im Blick auf neues Land, im Blick auf Herausforderungen von dieser Geschichte lernen können. Drei göttliche Prinzipien. Erinnere dich, bereite dich vor und entscheide dich. Und diese drei Dinge, die werden natürlich nicht immer so in der Reihenfolge sein. Ja? Und vielleicht bist du im Blick auf eine Herausforderung gerade direkt vor drei und sagst, hör mir auf mit erinnern und vorbereiten, ich muss mich entscheiden und zwar morgen oder was auch immer. Das ist nicht so statisch zu sehen. Aber ich glaube, es sind drei Dinge, die wir im Blick auf Herausforderungen tun können. Und vielleicht ist zwei manchmal wichtiger als drei erstmal oder eins wichtiger als zwei. Das wirst du in den Momenten schon sehen. Aber ich glaube, es sind drei Prinzipien. Erinnere dich, bereite dich vor und entscheide dich. Erinnere dich. Ich habe euch vorhin ein paar Wörter weggelassen. Dieser Vers heißt nämlich eigentlich, dass Gott spricht, ja, ich sage dir noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Gott sagt, wenn ihr die Luther-Übersetzung so vor Ohren sozusagen habt, dann heißt es, siehe, ich habe dir geboten. Und das stimmt, weil Gott sagt zu Josua in den Versen 5, 6 und 7 nichts anderes als das, was er dann in Vers 9 nochmal sagt. Und zu Josua sagt, jetzt check's endlich. In Vers 5, 6 und 7 steht nicht wörtlich genau das Gleiche, aber egal welche Übersetzung ihr wählen werdet, es steht zumindest in Anklängen genau das Gleiche drin. Und Gott sagt zu Josua, okay Josua, einatmen, ausatmen, ein letztes Mal. Sei mutig und entschlossen. Gott sagt, ich hab's dir so oft gesagt. Erinnere dich. Wo hat Gott in dein Leben schon hineingesprochen? In welchen Herausforderungen hat er dich gestärkt? Welche Wunder hat Gott in deinem Leben getan? Wenn du vor Herausforderungen stehst, vor Neuem, dann mach doch mal was Verrücktes. Mach mal nichts. Halt mal inne, hör mal in dich. Wo hat Gott dein Leben schon gesegnet? Wo hat er gesprochen? Wo hast du erfahren, dass es stimmt, dass Gott mit dir geht und mit dir gegangen ist? Und was Gott einmal kann, das kann er auch zweimal, im Vergleich zu uns Menschen. Was er einmal macht, das kann er unendlich oft wiederholen. Also halte inne vor Herausforderungen. Und hör mal rein. Das kann kurz sein. Ich sage jetzt nicht, du musst eine Woche ins Kloster. Das kann dir auch helfen. Du kannst auch 2 Wochen gehen. Du kannst auch 40 Jahre in die Wüste gehen. Es kann aber auch einfach 10 Minuten sein, bevor du vielleicht eine Entscheidung treffen musst. Diese 3 Schritte heißen nicht immer, die müssen einen Tag lang gehen. Das kann auch mal ein Moment sein. Je nach Situation. Erinnere dich, wo hat Gott in dein Leben gesprochen? Wo hat er dich bei Herausforderungen schon gestärkt? Und welche Wunder hat Gott in deinem Leben schon getan? Und ich wette, wenn du dir die Zeit nimmst und es reichen 10 Minuten und mal hörst, da wirst du einiges sehen, da bin ich mir sicher. Das Schlimme bei Herausforderungen und neuem Land ist oft, dass es uns vorgaukeln will, das hast du noch nie gehabt. Und es mag stimmen bei manchem. Aber was du immer gehabt haben wirst, dass Gott an deiner Seite ist. Aber dessen müssen wir uns manchmal vergewissern. Und ich werde nicht müde, euch das auch immer wieder zu sagen. Schreibt es euch auf. Ich habe euch oft gesagt, ich habe eine App bei mir, wo ich immer wieder Sachen aufschreibe oder wo ich Fotos von Dingen vielleicht mache und die einfach da reinlade und mich dann erinnere. Vielleicht ist euer Gedächtnis besser als meins, aber ich will euch jede Illusion heute Morgen rauben. Ihr seid Menschen und ihr seid vergesslich. Das ist unabhängig vom Alter übrigens. Nehmt Hilfsmittel in die Hand, um nicht zu vergessen, was Gott in eurem Leben getan hat. Und führt Selbstgespräche. Wirklich. Macht es. Also, wenn niemand anderes dabei ist. Selbstgespräche haben in der Bibel Hochkonjunktur. Psalm 103, ein ganz bekannter Psalm, den finden wir alle total cool. Was David hier macht, wir denken immer, wow, er betet zu Gott. Nein, er führt ein Selbstgespräch. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt. Und. Er redet mit sich selber. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Voll cool. Wir haben Selbstgespräche als Gebete in der Bibel überliefert. Ich mache das oft, wenn ich alleine bin. Im Büro, wenn Cheyenne und Beate nicht da sind, oder wenn ich im Auto bin oder unterwegs bin, egal wo, ich rede laut, ich bete laut, ich mache das einfach. Ich habe es wirklich noch nie gemacht, wo ich Menschen um mich rum hatte, hoffe ich zumindest. Macht es, weil in dem Moment, das ist viel mehr wert, als immer nur in den Gedanken kreisen. Wenn du es aussprichst, dann hat es eine Kraft, die Gedanken alleine nicht haben. Ja, keine Sorge, wir sind hier jetzt nicht auf irgendeinem komischen Selbsterfahrungsseminar oder so, überhaupt nicht. Aber hey, wenn schon König David in der Bibel überliefert, dokumentiert ein Selbstgespräch führt, dann ist es nicht schlimm, wenn du das auch machst und es dir hilft, dich zu erinnern und dich zu vergegenwärtigen, an welchen Gott du glaubst. Das zweite ist, bereite dich vor. Bereite dich vor. Keiner tut unvorbereitet eine Reise. Diejenigen von euch, die im Urlaub waren und weggefahren sind, die haben sich vorbereitet. Egal wie, nach dem Urlaub denkt man vielleicht, hätten wir noch das und das, alles klar, aber in irgendeiner Weise bereitet man sich vor. Und wenn es Proviant für die Autofahrt ist, ich hoffe, ich bin nicht alleine. Bei uns ist es so, also du kommst ja an einem stressigen Tag auch mal mit wenig Nahrung aus, aber 5 Kilo Äpfel und 10 Kilo Süßigkeiten und 3 Packungen Kekse, die sind ja schon also im Auto gemampft, bevor du Stühlingen verlassen hast, wenn du in Urlaub fährst. Also von den Kindern natürlich. Das ist ja das Faszinierende. Also bei manchen ist so Auto Hunger. Bei mir ist es so. Wenn wir in Urlaub fahren oder es reicht auch schon ein Tagesausflug und Damaris holt noch was beim Bäcker oder so, dann sage ich, ah nee, bring mir nichts mit. Sie weiß schon, sie muss mir was mitbringen, weil sonst gibt es Ärger. Also, versteht ihr? Das machen wir und bereiten uns ja selbst in so einer Kleinigkeit vor. Eine der größten Reisen und Expeditionen, die es gab, wo sich auch zwei vorbereitet haben, war diese. Roald Amundsen und Robert Falcon Scott, die an den Südpol gegangen sind, vor gut 100 Jahren. Beide haben sich vorbereitet auf diese Reise. Nur einer von beiden, links Amundsen, hat es überlebt. Scott mit seinem Team ist umgekommen, weil seine Planungen waren ungenügend. Von Amundsen ist überliefert, dass er nicht nur perfekt vorbereitet war, sondern dass er sogar die Etappen, die er gewählt hat, kürzer, also er hätte noch mehr laufen können täglich, aber er hat immer gestoppt bei den Etappenzielen, die er sich gesetzt hat. Er hat sich so gut vorbereitet, dass er eigentlich schneller hätte sein können, aber gesagt hat, nein, ich gehe diesen Weg, den ich vorbereitet habe. Und ich gehe nicht noch mehr, auch wenn im Moment es ginge. Und das waren teilweise unmenschliche Bedingungen, wenn man das liest, was sie alles dort gemacht haben. Aber weil er top vorbereitet war, war er Erster am Südpol und kam auch wieder zurück, und zwar lebend. Wenn die sich schon so vorbereiten, wie viel mehr ist es doch wichtig für uns, uns vorzubereiten, wenn neues Land, wenn Herausforderungen auf dich zukommen. Bereite dich vor. Ich möchte dir 3 Gedanken geben, wie du das tust. Das erste ist, such Gottes Nähe. Es ist wie eine Tankstelle für meine Seele und für meinen Geist, wenn ich die Gegenwart Gottes suche. Durch die Bibel, durch das Gebet. Im Urlaub, wir waren auf Römel, viel Natur. Wenn ich so joggen war dort in der Pampa, habe ich einfach nur Lobpreislieder gehört. Egal wie du die Gegenwart Gottes suchst, was dir hilft, tu es. Und wenn du nicht viel Zeit hast, tu es erst recht. Such Gottes Nähe und seine Gegenwart. Du musst nicht 2 Stunden irgendwo abgefahren, was machen. Manchmal reicht einfach ein Moment, auch vielleicht bevor ein ganz, ganz voller und stressiger Tag losgeht und du sagst, nein, ich vergewissere mich erstmal, wer ich bin und wer Gott ist und dass er an meiner Seite ist und was meine Identität ist und dann starte ich. Such seine Nähe vor Herausforderungen und glaube und vertraue der Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht, du schaffst es nicht, du bist zu gering, das wird dich fertig machen, du wirst untergehen. Die Wahrheit ist, Gott ist mit dir. Gott ist an deiner Seite. Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, er steht zu dir. Der Gott, der Israel durch die Wüste geführt hat, durch ein Meer geführt hat, durch den Jordan geführt hat, der bis heute eine Geschichte mit seinem Volk hat, der als Jesus in diese Welt kam, er geht mit dir. Das ist die Wahrheit. Und derer solltest du dich immer wieder vergewissern. Zu schnell glaubst du deinen eigenen Gedanken, glaubst du Sachen, die andere sagen, glaubst du, was der Teufel dir ins Herz oder in den Kopf pflanzen will. Vertraue der Wahrheit. Lies in der Bibel oder hör dir Lieder an, die davon singen. Wir sind so schnell. Mir geht nicht, dass ihr denkt, ich mache das alles perfekt, überhaupt nicht. Ich sage nur aus Erfahrung, ist es das, was uns hilft, uns vorzubereiten. Oft genug vergesse ich das auch und tue es nicht. Aber dann, wenn ich es tue, merke ich, wow, es gibt nichts, was die Nähe Gottes und die Wahrheit zu suchen und ihr zu glauben ersetzen kann. Nichts, was dir Kraft gibt vor Herausforderungen. Und das Dritte ist, die Gemeinschaft zu suchen. Ich habe es gestern beim K5-Leiter-Training gesagt. Was Jesus am Kreuz getan hat, war uns zu retten. Und das ist das Nonplusultra. Was er auch getan hat, dadurch eine Gemeinschaft zu schaffen von denen, die ihm nachfolgen. Wir hätten uns nie im Leben wahrscheinlich heute so getroffen, in dieser Konstellation. Schaut euch um. Komm, rechts und links, vor euch, hinter euch. Dreht euch mal um. Guckt mal, wer da so da ist. Schaut mal, guckt mal, wer ist da so da? Ja? Hättet ihr euch, also mit manchen hättet ihr euch getroffen, mit manchen nicht. Und es ist ja okay, meine Güte. Deswegen haben wir Antennen, wo wir connecten und der eine liegt uns, die andere nicht. So alles ist alles gut, ist ganz alles tiefenentspannt, in dem Fall schon. Aber Jesus hat eine Gemeinschaft gestiftet, die ihresgleichen sucht. Und deswegen ist es so wichtig, in der Gemeinschaft zu sein, weil sie dich stärkt und trägt und hält. Und ich werde nicht müde, Dinge zu wiederholen. Bonhoeffer, der gesagt hat, der Christus im Wort des Bruders oder der Schwester ist größer als der Christus in meinem Herzen. Da, wo mein Glaube vielleicht gerade stockt und zweifelt und ich nicht weiter weiß, da ist ein anderer, der mir ein gutes Wort sagt. Das kann auch zur Rechtweisung sein. Ich habe vor dem Urlaub habe ich jemandem eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, pass auf, schreib mir mal schonungslos, was sind meine blinden Flecken? Ja, also das, wo ich nicht sehe, dass ich, Entschuldigung, ein Arsch bin. Hat jeder Mensch. Du auch übrigens. Ja? Ich könnte es bei manchen sagen. Nein, Scherz. Die blinden Flecken sind die Dinge an uns, die wir selber nicht wahrnehmen, wo wir meinen, hey, wäre ich nie im Leben draufgekommen. Andere nehmen die wahr als etwas, was gar nicht geht. Und ich habe gesagt, schreib es mir. Und ich habe einen Zusatz gemacht. Unser Verhältnis ist danach genauso wie vorher. Das ist vielleicht ganz wichtig, wenn du das auch mal von jemandem willst. Das war eine der ersten Mails, die Antwort, die ich nach dem Urlaub gelesen habe. Und wollte wieder zurück in den Urlaub. Nein. Aber ich habe das gemacht. Auch das gehört zur Gemeinschaft. Wisst ihr, nicht nur hier Friede, Freude, Eierkuchen, sondern auch mal jemanden zu suchen und zu sagen, jetzt sag mir mal, was sind meine blinden Flecken? Woran muss ich arbeiten, dass ich mehr zur Freude anderer lebe als zu deren Frust? Und glaubt nicht, ihr hättet keine blinden Flecken. Die hat jeder. Das Blöde ist, wir sehen sie nicht, deswegen heißen sie so. Und dann können wir daran arbeiten. Aber dazu brauchen wir eine Gemeinschaft, wo ich weiß, ich kann es jemandem sagen, wo ich weiß, sein Herz ist gut und seine Haltung ist gut. Und er wird mir das auch durch den Heiligen Geist sagen. Und dann muss ich das annehmen. Nur so können wir doch mehr zu denen werden, die Jesus will, dass wir sind. Und so können wir Herausforderungen bestehen, weil wir vielleicht Verhaltensmuster haben, die gar nicht gut sind, aber nie im Leben draufkommen, bis es uns jemand sagt. Such die Nähe Gottes, such die Gemeinschaft und glaube der Wahrheit. Warum um alles in der Welt haben die diese Bundeslade ungefähr 1000 Meter vor sich hergetragen? Habe ich mich gefragt. Warum? Wenn die durch den Jordan gehen. Warum? Es steht in der Bibel, in Ellen ausgedrückt, aber umgerechnet, 1000 Meter. Warum 1000 Meter? Und ich kann es mir nur so erklären, wir reden hier von einem Volk von mehreren 100.000, die alle durch einen Fluss müssen. Und das relativ geordnet. Und eine riesen Herausforderung vor sich haben und echt alle am Anschlag sind und die Hose voll haben. Und dann haben sie sozusagen Gott symbolisiert durch diese Bundeslade, auf den sie blicken und sagen, ihm folgen wir, nicht den Priestern, sondern ihm folgen wir durch diese Herausforderung hindurch. Und weil das so viele war, kannst du das nicht 5 Meter vor das Volk stellen, weil ab der 10. Reihe sieht es keiner mehr. Deswegen der Abstand, sicher auch, weil es heilig war und niemand sich Gott nahen darf. Natürlich, aber ich glaube, weil Gott gesagt hat, ich will, dass ihr mich seht. Und deswegen, wenn neues Land auf dich wartet, Herausforderungen, dann schau, versuche, das zu tun, was dir hilft, um den Blick auf Jesus zu haben. Und dann entscheide dich oder mach deine Füße nass. Dann triff eine Entscheidung. Es gibt Dinge, da können wir nicht entscheiden, wobei selbst eine Nichtentscheidung eine Entscheidung ist und meistens die falsche. Aber dann entscheide dich in diesem Blick auf Jesus und in diesem Vertrauen, wenn du dich erinnert hast, wenn du dich vorbereitet hast und das mal mehr, mal weniger das eine, das andere ist, dann entscheide und dann sei dir sicher, dass dieses Wort gilt. Sei mutig und entschlossen, ich gehe mit dir. Ich lasse dich nicht allein. Und was Gott einmal kann, das kann er zweimal. Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern. Und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Wisst ihr, wir lesen so oft so Wundergeschichten in der Bibel und denken, wow, krass. Ich habe euch mal ein paar mitgebracht. Josua und Israel haben wir jetzt gehört. Eine andere ist zum Beispiel Petrus, der auf dem See geht, als Jesus nachts ihnen begegnet und auf dem See läuft und sagt, hey Petrus, komm doch raus, es ist gerade so schön zu spazieren auf dem See. Weißt du, wir hören diese Geschichten und denken, wow, krass. Was glaubt ihr, wie es dem Petrus ging? Ja, wir stellen ihn immer so hin als Großmaul und Schwätzer der Jünger und so. Ich glaube nicht, dass der ganz entspannt aus dem Boot gestiegen ist und gedacht hat, Boah, dann gehe ich halt mal wieder auf dem Wasser laufen. Und wir lesen ja auch, nach ein paar Schritten hat er Panik gekriegt. Ich glaube, der hatte genauso Angst vor dem, was da kommt. Oder die 10 kranken Männer im Lukas 18 lesen wir auch oft. 10 Männer kommen zu Jesus, Aussätzige, die in den Slums vor der Stadt leben müssen, rufen Jesus unrein, hilf uns, erbarm dich. Und wisst ihr was? Jesus heilt die ja nicht. Lest mal diese Geschichte ganz aufmerksam. Jesus heilt sie nicht. Er legt ihnen nicht die Hand auf und sagt, so geheilt. Er sagt, geht zu den Priestern und zeigt euch ihnen. Und auf dem Weg, heißt es, auf dem Weg wurden sie gesund. Natürlich war es Jesu göttliche Kraft, die sie geheilt hat. Aber jetzt stellt euch mal die 10 Männer vor. Die leben doch abseits der Gesellschaft, weil sie unrein sind. Und sie dürfen sich keinem Menschen nahen. Durften sie nicht. Sie mussten Glocken an ihren Gewändern haben oder tragen und immer läuten, damit Menschen, wie die Kühe heute, ohne Witz, damit die Menschen sie hörten und wussten, oh, Aussätzige, ich mache einen großen Bogen, sonst werde ich auch noch krank. Und jetzt sagt Jesus hin, zeigt euch den Priestern. Wo sind die Priester? Die Priester sind im Tempel. Was sagt Jesus? Geht in den Tempel. Was müssen die 10 gedacht haben? Toll, Jesus, vielen Dank auch. Wir wollten, dass du uns heilst und du schickst uns jetzt mitten in die Menschen, auch noch in das Heiligtum. Was soll denn der Quatsch? Was glaubt ihr, was die in dem Moment, erinnere dich, bereite dich vor, entscheide dich. Was haben die in dem Moment gedacht? Oder Jona, der vor Gott erst flieht, als er den Auftrag bekommt und es ihm dann eigentlich schlecht geht. Und dann erfährt, als er umkehrt, sagt, okay, ich gehe doch in diese Stadt Ninive und erfährt, wie Gott sich zu ihm stellt. Wisst ihr, diese Menschen, die, ich glaube nicht, das waren so die Superheroes und keine Ahnung. Nein, nein. Denen ging es wie dir und wie mir, wenn Herausforderung und neues Land kommt, da hat man erstmal Schiss. Das ist so. Und ich glaube, das ging denen nicht anders. Aber deswegen bereite dich vor, erinnere dich und dann entscheide dich im Vertrauen. Das ist das, was du brauchst. Vertrauen. Aber in wen? In den Gott, der dich liebt. In den Gott, der sagt, ich lasse dich nicht allein gehen. Ich tue es nicht. Ich gehe mit dir. Ich habe das Josua gesagt. Ich habe es gezeigt über die ganze Weltgeschichte hindurch. Und ich werde mit dir gehen. Im Hebräerbrief heißt es, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Welche Herausforderung und neues Land es für dich ist, wirf dein Vertrauen nicht weg. Das ist die krasseste Form von Vertrauen, die wir in der Bibel finden, finde ich, ist in Gethsemane. Jesus steht vor seinem Kreuzestod und sagt und betet zu seinem Vater und sagt, hey, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein, sondern dein Wille. Das ist für mich die äußerste Form von Vertrauen. Und jetzt denkst du, was eine Ermutigung. Die Geschichte endet am Kreuz und der Typ ist tot. Nein, die Geschichte endet am Ostermorgen, wo Jesus auferstanden ist. Und selbst wenn du vertraust, wird es manch dunkles Tal geben, wie David es auch schreibt im Psalm 23. Ja, es wird nicht alles von jetzt auf nachher toll werden, überhaupt nicht. Glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass am Ende der Geschichte nicht der Tod steht, sondern die Auferstehung. Und dass Gott sagt, ich gehe mit dir mit, hab Vertrauen und wirf dein Vertrauen nicht weg. Denn wir vertrauen in einen Gott der Liebe und der Gnade. Und dieser Gott, er geht mit dir mit. In jede Herausforderung. Wir können jede Herausforderung angehen. Triff eine mutige Entscheidung, weil Gott mit dir geht. Er wird sich nicht erst zu dir stellen, wenn du sie triffst, sondern er ist schon längst dabei. Lass uns vielleicht das gegenseitig uns als Ermutigung sozusagen zu singen. Wenn du das nicht kannst, dann hör zu, wie es andere für dich singen. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Lasst uns dazu aufstehen.